Zugeschaltet aus Hamburg ist mir die Literaturkritikerin Iris Radisch. Guten Abend, Frau Radisch.
Guten Abend.
Wie ordnen Sie diesen aktuellen Roman im Universum Murakamis ein?
Ja, es ist ein großer Zweiteiler von annähernd 1000 Seiten. Trotzdem ist er, was die Handlung angeht, sehr spartanisch, fast meditativ, wenige Personen, auf die sich das Ganze konzentriert, im Wesentlichen zwei Männer, die im Zentrum stehen, eine Jungfrau, eine 13-jährige Jungfrau, um die die beiden kreisen, beide Herren in zwei isolierten Häusern und eine stille Grabkammer gewissermaßen in der Mitte. Also das sind die Lokalitäten, das ist das Personal und das ist im Vergleich zu dem großen dreibändigen Roman 1Q84, der sehr personalintensiv war, wo es eine ganz komplizierte Parallelhandlung gab, ist das ein eher in die Anfänge zurückverweisender Murakami, die Welt der einsamen mittelalterlichen Herren.
Im Zentrum steht ein Künstler in der Schaffenskrise. Was erzählt Murakami uns damit generell über das Künstlerdasein und eben auch die Probleme, die sich da auftun? Sie sagten schon Einsamkeit.
Ja, die Einsamkeit, die wird ja ganz bewusst hergestellt. Das ist, glaube ich, hier so etwas wie eine große Retro-Idylle, würde ich es mal sagen. Das sind zwei Herren, die sich zurückziehen in eine Kunstwelt, in eine Welt, wo sie Schallplatten haben, wo sie den Rosenkavalier ständig auf dem Plattenteller kreisen lassen, wo sie Mozart-Etüden auf ihren Klavieren spielen, wo sie ganz gepflegt Whisky trinken und so weiter. Eigentlich ist es so ein Frührentnerparadies, würde ich sagen, wo man sich kulturell noch mit dem alten Europa, wo man tief eintaucht, genussvoll auch eintaucht in das alte Europa. Nebenbei gibt es in der Tat, Sie sagten es, ein Künstlerdrama. Der eigentliche Erzähler ist ein sogenannter Porträtmaler, der immer nur billige, kleine, einfache Auftragsarbeiten erledigt hat und jetzt ein richtiges Werk schaffen will. Und er porträtiert die anderen beiden Hauptpersonen, seinen Freund, den reichen Freund, der gegenüber im Tal wohnt und dieses junge Mädchen. Und da findet er sozusagen den Ausdruck, die Vitalität, die er immer gesucht hat und vorher nie gefunden hat.
Er malt nicht nur Porträts, er malt manchmal auch Landschaften, in dem Fall ein Erdloch, was er vergleicht mit dem weiblichen Geschlechtsteil. Sie sagten schon, ein 13-jähriges Mädchen spielt eine Rolle, auch das Verhältnis dazu, überlagert von der Schwester des Protagonisten und auch seiner gerade weggelaufenen Frau. Thema bei Murakami war immer wieder auch seine Erotik, das Verhältnis zum weiblichen Geschlecht. Wie sehen Sie das?
Ja, also diese 13-Jährige ist ganz klar eine etwas abgeschmackte Männerfantasie, das ist überhaupt keine Frage. Ihr wichtigstes Thema sind ihre Brüste, die Brustgröße, das wird immer wieder diskutiert. Und in der Tat, diese Verbindung von dem jungen Mädchen und diesem Erdloch, was ja so gebärmutterartig in den Garten da symbolisch eingepflanzt ist, das ist auch ein bisschen penetrant. Es gibt dann gerade jetzt in dem neu erschienenen zweiten Teil eine zentrale Handlung, wo das junge Mädchen verschwindet und wo der Erzähler dann in die Unterwelt eintaucht, die natürlich auch seine Innenwelt ist, auf der Suche nach diesem jungen Mädchen, sich so geburtskanalartig durch die Unterwelt schlängelt. Das sind alles sehr, also da sieht man doch sehr schwer Freud, da sieht man Wien, Psychoanalyse, da sieht man aber auch deutsche Romantik. Ich sehe da ein bisschen Novalis, Hymnen an die Nacht. Es ist da furchtbar dunkel in dieser Unterwelt. Er muss Prüfungen bestehen, er muss über den Totenfluss. Also das ist ein Potpourri von alteuropäischen Literatur- und Psychoanalyse-Mythen, die da zusammengerührt werden. Und das alles ist überhaupt nur erträglich, weil es wieder so wunderbar leicht in dieser ganz leichten, einfachen, aber trotzdem immer disziplinierten Murakami-Sprache geschrieben ist. Das macht es dann eigentlich aus, dass man das Buch, ich glaube, dann doch ziemlich atemlos in dieser alten Murakami-Hypnose, in die man ja ganz leicht kommt, weil das ja auch so musikalisch ist, wie er schreibt. In dieser Stimmung liest man es dann doch zu Ende. Und es sind wahnsinnig gut gesetzte Cliffhanger von einem Kapitel zum anderen.
Frau Radisch, ich danke Ihnen sehr. Danke nach Hamburg.
Gerne.